Ich dachte immer, Sachsen-Anhalt wäre hässlich. Stimmt nicht. Sachsen-Anhalt ist wunderschön. Man kann auch einfach sagen, ich habe mich weiterentwickelt. So. Ja, es gab eine Zeit, da hatte ich total Bock, alles zu erzählen, was mich umtreibt und was ich fühle und so. Hab dann aber auch gemerkt, dass das viele Leute erreicht, aber viele Leute auch triggert, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und das war so ein bisschen die Kehrseite, auf die ich dann keinen Bock hatte.
Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass dieser Steffen nicht weg ist. Den kann doch nicht mehr jeder sehen.
Hatte immer das Gefühl, dass in dem, was ich tue, meine Erfüllung zu haben. Also ich wüsste nicht, warum da noch ein Hobby ist, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. So beschissen, wie das klingt. Also ich habe im Grunde das getan, was ich liebe und habe dafür Geld gekriegt, so 25 Jahre. Ich meine, das mache ich immer noch.
Okay, aber so die klassische Fotografie passiert so nicht mehr. In so Momenten, wo du runterkommst, wo du...
da bin ich...
Weil das Segeln ja die Fotografie scheinbar abgelöst hat.
Ja, da magst du recht haben, ja. Und das alles ist so unglaublich sinnlich und sinnstiftend. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen komisch klingt jetzt, aber du kannst dir... Naja, weiß nicht, ob da jeder jetzt einen Sinnstift drin sieht, aber ich... Du hast unglaublich viel... Du beschäftigst dich wahnsinnig viel mit dir selbst, mit dem, was da...
Also erstmal glaube ich, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die das nicht verstehen werden. Es wird sie geben, aber sie hören hier nicht zu. Dieser neue Podcast, der jetzt hier morgen übermorgen starten soll, heißt Das Leben tut gut, auf der Suche nach Klarheit und Gelassenheit in einer wilden Welt.
Da wirst du da nicht hinkommen, weil gegen den Wind segeln wird nichts. Mhm. Es geht einfach nicht. Mhm. Wenn du das mal überträgst ins echte Leben, also wenn dir wirklich mal extrem alles ins Gesicht schlägt, versuch nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern versuch's mal ein bisschen geschmeidiger.
Mich damit beschäftigen, wie wir in dieser wilder werdenden Welt trotzdem eine ganz gute Zeit haben können.
Das Verrückte ist eigentlich im Segeln das Rückenwind, ne? Also das nennt man dann Vorwind. Wenn der Wind aus dem Rücken kommt, dann bist du eigentlich am langsamsten. Suchen tue ich natürlich diese Momente, wenn bei dem Politiker sozusagen alles weg ist. Mhm. Die ganze Agenda, alles, wenn nur noch der Mensch da steht. Gestern, mache ich nicht mehr. Das war einmal das erste Mal seit 5 Jahren Bahn gefahren und es war ein Desaster. Also ich glaube, so Sonntag werde ich jetzt mal die Notaufnahme ziehen.
Ich habe vorgestern gesagt, du musst in die Notaufnahme und du hast dein Handy weggelegt. Das so ist stimmt. Der Typ, ne? So ist der Typ. Da schickt er mir ein Foto von seinem Fuß. Das war jetzt schon 2-3 Tage Thema, ne? So. Da schickt er mir ein Foto von seinem Fuß und ich fange an zu diskutieren. Ich meine, ist ja nicht so, als dass ich nicht 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet hätte und davor 10 Jahre auf dem Rettungswagen, ne? So. Um mal kurz meine Kompetenz abzusprechen. Und dann sage ich, Steffen, ja, wir haben, was war das? 8 Uhr, keine Ahnung. Ist jetzt doof wegen morgen früh aufstehen, aber geh in die Notaufnahme, lass das Röntgen. Da legt er das Handy weg.
Ja. Also ich habe jetzt eine seit einer Woche diese Manschette. Drum.
Du warst doch gerade noch im Fitnessstudio, oder nicht?
Ja, aber nur obenrum. Also da mache ich ein bisschen...
Danke für deinen Besuch. Nee, das hier ist noch unser Podcast.
Das ist noch das nächste Mal besuche ich dich.
Hallo und herzlich willkommen beim... Ja, wo sind wir denn hier?
Der letzten Folge des Mindclass-Podcasts nach 5 Jahren. Die Abschiedssendung.
Herzlich willkommen, Steffen. Ich wollte es ein bisschen in die Länge ziehen und ein bisschen drauf rumreiten, wie lange das jetzt her ist, aber.
Ach, du weißt ja, dann sitzen die Leute im Auto und schalten um, weil sie denken, da ist jetzt alles kaputt gegangen.
Beißen ins Lenkrad, ja.
Ja, ja.
Steffen, hi, wir quatschen ja schon eine halbe Stunde, aber jetzt haben wir gerade mal den Ton angemacht hier und euch mit reingenommen. Nach 5 Jahren und einem Monat, zumindest bei Aufnahme, ich brauche noch 3-4 Tage, war 5 Jahren und 1,5 Monaten oder so, machen wir mal wieder eine Sendung zum Mindclass Podcast. Ich bin total froh, dass Steffen gesagt hat, er kommt mal mit in die Aufnahme, weil ich habe mit dem Kanal weiter was vor und habe dann irgendwie neulich damit telefoniert, habe ich gesagt, möchtest du denn einen Gruß bestellen oder vielleicht eine Audio aufnehmen oder so? Dann sagt er, nee, machen wir eine Sendung. So, dann machen wir eine Sendung. Hi Steffen, wo bist du?
Aktuell sitze ich hier in Magdeburg in einem sehr netten Apartment, was ich vorübergehend anmietete. Ja, bin jetzt hier 6 Monate, habe ich einen Dauer-Job und bin hier sehr glücklich. Überrascht, wie sehr mir Magdeburg gefällt, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, ich mag das, ja.
Ich bin ja in Halle an der Saale geboren. Ich bin ja Sachsen-Anhalter und bin dann aber mit recht jungen Jahren, mit 18 damals nach Hamburg und war da 30 Jahre in Hamburg oder 25 Jahre in Hamburg. Bin dann nach Mecklenburg gezogen und Sachsen-Anhalt hat mich nie so richtig gelockt, sagen wir es mal so, weil, und das ist jetzt wirklich, muss ich sagen, seitdem ich jetzt hier bin, merke ich eigentlich, wie arrogant ich die letzten Jahrzehnte war, diesem Bundesland hier gegenüber.
Ach, schön.
Ja, und das ist eigentlich eins der schönsten Erkenntnisse, die ich jetzt, glaube ich, nach so vielen Jahrzehnten des Lebens sehe, wo ich denke, alter Falter, ich bin hier, das ist so, ich bin ja hier sozialisiert die ersten 18 Jahre. Jetzt komme ich hier zurück und denke, Mensch, ich kann mich hier, alle verstehen mich, ich muss mich nicht verstellen. Alle sind so von der Art, von dem Commitment, wie ich drauf. Und es passt ja einfach alles so geil zusammen. Und ich dachte immer, Sachsen-Anhalt wäre hässlich. Stimmt nicht. Sachsen-Anhalt ist wunderschön. Die höchste Kirchendichte, die es gibt irgendwie auf der Welt.
Das war mir nicht klar.
Okay. Ja, wegen der Reformation, ne?
Ja, Luther, ja, logisch. Ja, gut,
Luther, klar. Wittenberg, ja, Eisleben, ja, und so. Ja. Hier kamen die ganzen reformierten Kirchen, wie Pilze aus dem Boden. Und ich habe nie gedacht, dass Sachsen-Anhalt eine schöne Landschaft hat. Sachsen-Anhalt war für mich immer Buna, Leuna und Bitterfeld irgendwie. Aber,
ja, aber auch Bitterfeld ist ja inzwischen tatsächlich ganz hübsch geworden, oder?
Weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin hier, also zu Sachsen-Anhalt gehört der Harz, der Vorharz, der hier sind große Waldgebiete, viele Seen und sowas. Und wie es immer so ist, die Menschen, die da leben, bestimmen ja doch so ein bisschen, wie du so ein Bundesland wahrnimmst. Und ich war die letzten 6, 7 Jahre sehr, ich sag mal, im überwiegenden Teil in Bayern stationiert, also beruflich. Ja, mein Hauptwohnsitz immer noch in Mecklenburg, aber auch beruflich, also war ich meiste Zeit in Bayern. Und ich mag Bayern auch total. Wahnsinnig schönes Land, unglaublich, alles funktioniert. Es ist wirklich ein Traum dort. Aber die Bayern, da habe ich immer gesagt, ja, wenn die Bayern nicht wären, würde ich da wohnen. Aber die Bayern selbst, ich finde die total nett.
Bleib mal in Sachsen-Anhalt und dann gehen wir gleich zu den Bayern. Und genau. In Klammern kurz, warte.
Ja, hier kommt schon wieder ins Schwafeln hier.
Das ist unsere letzte Sendung. Das ist aber auch nicht die erste, aber es folgt etwas. Das erzählen wir euch gleich. Ich würde nur ungern jetzt direkt mit so Inhalt werfen, weil ich würde mich tatsächlich gerne kurz so ein bisschen austauschen hier. Nur nicht, dass ihr glaubt, wir wollen hier 3 Minuten labern und dann gehen wir wieder und dann war es das hier. Das ist so nicht. Sachsen-Anhalt, wir haben lange drüber gesprochen. Wir hatten so eine Sendung über unsere Herkunft, über die alte DDR, über all diesen ganzen Kram. Total spannend. Ich weiß nicht, wie tief wir in Sachsen-Anhalt reingegangen sind, aber ich bin viel zu lange nicht da gewesen, habe kürzlich mit Farina noch gesprochen, weil wir Verwandtschaft noch haben in Czornowitz. Das ist irgendwie in der Nähe von Dessau. Ganz relativ kleiner Ort, nicht ganz klein, aber relativ kleiner Ort. Und daneben gibt es Burg Chemnitz, das ist wirklich ein kleiner Ort. Und da habe ich so gefühlt 3 Tage nach der Wende oder sogar in der Wendezeit, es waren noch Umtauschkurse und so, da habe ich einen Sommer erlebt, das war der Wahnsinn. Da konnte ich einen Kinofilm drüber drehen, wo wir mit irgendwelchen, mit Dach abgesägten Wartburgs irgendwelche Sandwege gefahren sind von See zu See und die Jugend hat sich getroffen und so. Das war der Wahnsinn. Und da habe ich irgendwie eine emotionale Verbindung. Ich war auch ewig nicht da und ein Freund von mir hat in Magdeburg studiert. Also ich fühlte es schon, was du sagst. Und ich war immer wieder in Magdeburg zum Studieren, also nicht zum Studieren, sondern zur Studentenfete. Das war schon cool. Ich glaube, der Musikbunker ist nicht mehr. Das war auch so ein ganz besonderes Ding, so ein alter Stasi-Bunker oder ein NVA-Bunker, den sie irgendwie umgebaut haben zu so einem Live-Musik und wir trinken zusammen irgendwie Alkoholladen irgendwie. Der wird wahrscheinlich, da gab es keine Notausgänge, der wird nicht mehr da sein. Aber ich finde es voll schön, aber du hast doch weiter Verbindung nach Sachsen-Anhalt gehabt, oder?
Ja, meine Eltern wohnen hier.
Klar, naja, logisch. Eben.
Naja. Ich war noch nie, es ist nur,
du warst doch da.
Ich bin nur einmal im Jahr zu Weihnachten. So. Naja. Dann habe ich gesehen, dass ich wieder wegkomme. Aber jetzt bin ich ja irgendwie so beruflich, habe mit vielen Leuten zu tun und es ist so schön. Also die Leute sind wirklich, und ich finde es so unfair, dass gerade Sachsen-Anhalt so als Halb-Nazi-Land dann irgendwie bezeichnet wird oder Dunkeldeutschland und so. Und es ist so, es stimmt so nicht. Es ist einfach so weit weg und das hat nichts mit den, was man, naja, okay, wollen wir nicht da wieder rein in die Kerbe, aber es ist wirklich, ich muss sagen, das Schönste eigentlich, dass ich jetzt mit immerhin, oh Gott, 55 Jahren meine Arroganz so einem Bundesland gegenüber ausgetrieben kriege. Das fühlt sich gut an und ich bin verliebt in Sachsen-Anhalt und in Magdeburg.
Und es hilft nur reisen. So, das ist ja so, ne? Das ganze Gerede. Ich habe auch, mein Gott, auch bei uns hier im Podcast vor einigen Jahren immer mal wieder Baden-Württemberg und Bayern irgendwie so angeschossen und so. Wenn ich aber hinfahre, habe ich coole Begegnungen. Das ist einfach so, ja. Ob das in Sachsen ist, Sachsen-Anhalt. Ich bin ja mit dem Bulli ganz viel durch die neuen Bundesländer. Wie sagen wir jetzt eigentlich korrekt? Sagen wir immer noch neue Bundesländer? Das ist ja voll albern.
Das ist krass, ne?
Was sagen wir denn? Ich finde es ganz schwierig für Wording,
ja. Ostländer, kannst ja sagen Ostländer, ne?
Also. Ja, irgendwie so, ne? Also ich finde es wirklich irgendwie schwierig, weil, so, Punkt, weil. Und wir sind ja immer wieder in Mecklenburg, also absolut regelmäßig und ich liebe die Menschenkontakte da und die darfst du nicht, du wolltest gerade davon weg, aber die darfst du nicht reduzieren auf Nazis und Kram. Das ist nicht das, was du da jeden Tag siehst. So ist es nicht. Und ja, das stimmt schon.
Genau.
Ja, ja, voll wichtig. Und gerade Magdeburg hat ja so ein, bei vielen Leuten so ein Geschmäckle. Die meisten waren aber nicht da.
Wieso Geschmäckle? Was
war das? Was du gerade sagst, hier so Dunkeldeutschland, diese ganzen Sprüche um die Wahlergebnisse, ja, und sowas alles. Ne? Und ich habe dann auch immer hier so die Diskussionen, gerade so hier im Ruhrgebiet und so. Viele Leute in Westdeutschland, die sich beschweren, waren ja gar nicht da. Und dann kommen sie manchmal zu mir und sagen, ja, aber du warst ja schon mal drüben, da kriegst du schon die Krise. Aber okay, immerhin ist jemand interessiert. Und es ist krass, was für Vorstellungen manchmal da sind. Ne? Und jeder, der dann da ist, kommt zurück mit den Tränen in den Augen, ist mega begeistert. Das ist so.
Ja. Und die Menschen, die, also es ist, naja, ich fange schon wieder an. Also ja, die Leute, es ist wirklich schön. So, und vielleicht sollte man auch jedem Bundesland mal eine Chance geben. So, jeder fühlt sich ja woanders wohl und jeder kommt mit anderen Menschenschlag klar und so. Das ist ja auch gut und
richtig. Naja, aber die Challenge könnte ja sein, einfach mal zu sagen, wir nehmen mal das Bundesland als Urlaub oder als Wochenend oder was auch immer, wo wir gerade so gar keinen Bock drauf haben. Finde ich ultra spannend als Modell, ja, weil, also wenn man Bock hat, natürlich seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Das funktioniert nicht, wenn du es nur komfortabel haben willst, aber ich finde es halt ultra spannend, dass da, wo ich am meisten Vorurteile hatte, ich wirklich schöne Zeiten erlebt habe.
Richtig, ja. Ja.
Ich habe heute so ein bisschen natürlich nachgedacht über den Mindclass-Podcast und über den neuen Podcast, der hier im Feed laufen soll. Und mir sind witzigerweise, weil mir heute zwei Podcast-Aufnahmen untergekommen sind, die nicht geplant waren, in den Gesprächen so ein paar Dinge gekommen. Fand ich total spannend. Also der Michael fragte mich zum Beispiel, bei Fotografie tut gut, wie ich denn, oder wir kamen auf den Druck, den wir momentan haben, und er wollte irgendwie darüber sprechen, nicht irgendwie, er wollte darüber sprechen, dass er in seiner Situation, Familienvater, er hat eine Musikschule, er hat eine Band auf drei, also eine Band in Vollzeit und zwei nebenbei und all diese Dinge, mit denen er sein Geld verdient. Und bei ihm ging es dann thematisch so ein bisschen um, wieder mal um den Druck in der Zeit, den wir gerade so haben, Stress, Erfolgsdruck und so. Und da fand ich es total spannend zu rekapitulieren, weil ich uns hier im Hinterkopf hatte, dass die Mindclass oder der Mindclass Podcast, muss man ja sagen, nicht die Mindclass, damals so in diese Corona-Zeit reingeschlittert ist. Und ich erinnere mich sehr gut an so viele Gespräche, an E-Mails, aber auch an Gespräche, die wir hier mit Menschen hatten, verschiedenster Couleur, die in dieser Zeit erzählt haben, okay, krass, wenn dieser Lockdown jetzt nicht gekommen wäre, wir klammern mal Sorge vor irgendwas und die gesellschaftlichen Verwerfungen um Ja und Nein, das klammern wir mal aus. Der eigentliche Lockdown hat so vielen Menschen so einen Effekt eines Notbremshebels gehabt. Wir haben so viele Menschen und Kommentare hier in der Sendung gehabt, die sich damit beschäftigt haben, dass sie seit Jahren nicht dies gemacht haben, seit Jahren nicht das gemacht haben, seit Jahren nicht spazieren waren. Wo kam denn dieser Mensch mit dem Hotel her, der das erste Mal mit seinem Sohn in den Dünen spielen war, weil er plötzlich Zeit hatte und sie hatten das Hotel seit 5 Jahren, nee, der Sohn war 5 Jahre alt und das hat er noch nie vorher gemacht, 5 Jahre lang nicht. Mhm. Irgendwer meldete sich, dass er das erste Mal zu Mittag gegessen hat mit seiner Familie. Irgendwie. Da waren ja ganz viele Sachen dabei, die uns wirklich gerührt und erschrocken zugleich vielleicht haben. Und in dem Gespräch mit Michael wurde mir so ein bisschen klar, zumindest ist es mein Eindruck, dass viele von uns mindestens bei diesem Druck, der vor Corona irgendwie bis kurz vorher so sich aufgestaut hatte in unserem Stresskessel, wieder angekommen sind. Aber wahrscheinlich kommt da nicht nochmal so ein Lockdown. Also ich finde es ganz spannend, dass wir nach 5 Jahren jetzt nochmal sprechen. Und wir hatten diese Inhalte. Ich habe zu dir gesagt, Steffen, das weiß ich noch, nicht genau wie, aber ich weiß, dass ich von einer großen Hoffnung gesprochen hatte. Ich habe gesehen, wie die Menschen sich gegenseitig irgendwelche Tütchen an die Briefkästen, an die Türklinken gebracht haben, wie sie füreinander eingekauft haben und so. Da sagtest du schon sowas wie, ja, das bleibt aber nicht so. Und dann knallte das nachher gesellschaftlich, blieb nicht so. Und irgendwann, als wir dann rauskamen, ich glaube, das waren so die vorletzten Sendungen, ich kann sie nicht genau zitieren, aber da ging es so ein bisschen darum, was machst du denn, wenn Corona vorbei ist, und so Sachen haben wir besprochen. Und da habe ich gesagt, gehofft, ach weißt du, jetzt hat aber jeder gelernt, wie viel Stress wir nicht haben wollen. Und da weiß ich, dass du dann auch an der Stelle wieder gesagt hast, nee, die Leute gehen genauso in Stress wie vorher. Und es ist so, so empfinde ich das. Also ich.
Wir sind ja jetzt auch, ja, du musst dazu sagen, ne, wir sind jetzt nach Corona nicht in die perfekte Welt, wo alle wieder gesund sind und Viren irgendwie, die es nicht mehr gibt, sondern wir haben dann plötzlich Krieg. So. Und das macht dann auch extrem viel Druck. Und dann haben wir neben dem Krieg eine Energiekrise, eine Wirtschaftskrise. Also die Leute fangen an, Angst zu haben vor der Zukunft, und Angst ist immer ein schlechter Berater, und keiner weiß, wie es weitergeht, in Anführungsstrichen politisch. Ne? Da ist auch viel am Köcheln und so. Und das ist jetzt, das muss natürlich auch mit irgendwie die Betrachtung mit reinnehmen. Ne? Also
ja, voll. Ich aber, also meine damals ja doch vielleicht naiv bis romantische Hoffnung bezog sich ja auch darauf, dass wir im Falle von Krisen oder zumindest in unserem privaten oder beruflichen Bereich, ist ja nicht privat, aber in diesen Bereichen wissen, wie weit wir rennen wollen, weil der Druck, der sich aufbaut, im Wirken wollen, im Familie perfekt managen wollen, in all diesen Dingen, der ist sicherlich irgendwie höher und die Resilienz ist vielleicht geringer mit diesen, tja, wollen wir es Bedrohungen nennen, also mit dieser Weltlage, gar keine Frage. Aber du hast recht behalten, dass die Leute daraus nicht lernen, wo sie vielleicht bremsen wollen. Das finde ich schon. Und das ist ein bisschen der Grund, ah, das klingt ja sehr belehrend, so ist das gar nicht gemeint, aber das ist ein bisschen der Grund, warum ich für mich gesagt habe, okay, ich habe Bock, diesen Mindclass-Podcast unter anderem Namen nochmal vorzuführen und nicht jede Woche und nicht mit jede Woche mit großen Empfehlungen, wie man die Welt retten kann, aber so, wie es mir kommt, vielleicht wird es doch jede Woche, aber ich will einfach vorher keine festen Zusagen machen, aber so, wie es geht, alle 1-2 Wochen mit einer Sendung, die sich damit beschäftigt, wie wir in dieser Lage so ein bisschen Gutes für uns tun können. Weil wir haben es im Vorgespräch gehabt, wir haben es vor ein paar Tagen am Telefon gehabt. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Drucksituation, in dieser, es passieren so viele schlimme Dinge-Situation, selbst die Fotografie als Hobby oder irgendwelche anderen Themen, die wir als Hobby so über Jahrzehnte lieben gelernt haben, so ein bisschen wegschieben als Spielen, weil es so viele wichtigere Themen gibt. Und ich würde gerne wieder diese Themen so ein bisschen reaktivieren im Kopf. Also dieser neue Podcast, der jetzt hier morgen übermorgen starten soll, heißt Das Leben tut gut. Es gab sowas Ähnliches jetzt zwischen Fotografie tut gut mal, aber der soll heißen, Das Leben tut gut. Auf der Suche nach Klarheit und Gelassenheit in einer wilden Welt, wo ich einfach so ein bisschen gar nicht mich hinsetzen möchte und schon wieder zum 100. Mal Achtsamkeit erklären möchte und sowas. Das passiert bestimmt mal, aber das soll nicht der Inhalt sein, sondern ich möchte mich hinsetzen und so Dinge machen wie neulich, als das neue Hosenalbum rauskam. Ich hatte irgendwie einen ganzen Tag für mich. Sowas passiert inzwischen. Ich gibt da sehr den Fokus drauf, ein normales Leben zu führen inzwischen. Und habe mir dieses neue Album, wie ich das früher auch gemacht habe und wie es eigentlich ein guter Künstler verdient hat, vor die Nase genommen. Ich habe leider keine Schallplatte dazu, sonst hätte ich mir die angeguckt und ein Booklet angeguckt. Ich habe mir die Texte angeguckt. Ich habe mich ein bisschen informiert, wie es entstanden ist. Habe mir die Lieder angehört und so. Und habe da dann auch gedacht, okay, und sowas muss auch in den Podcast. Man soll ein Lied mitnehmen. Nicht als der super Profi-Musikmensch, der jetzt erklären kann, wie die Produktion gelaufen ist, sondern was macht das Lied mit mir? Und damit Menschen einladen, sich mal wieder mit einem Lied, mit einem Buch und mit was auch immer zu beschäftigen. Und dann kommt mal jemand zu Besuch. Vielleicht hast du Lust, Steffen, nochmal vorbeizukommen. Vielleicht kriege ich den Michael als studierten Musiker mal rein. Ich werde spannende Menschen und auch irgendwie Momente nehmen und mich damit beschäftigen, wie wir in dieser wilder werdenden Welt trotzdem eine ganz gute Zeit haben können. Anstatt immer nur so aufs 100%ige zu gehen und auf dieses, ich muss jetzt die Welt retten und so. Mhm. Und das ist so ein bisschen das wird die Welt nicht verändern. Aber vielleicht gibt es den einen oder die andere, die ein bisschen was davon haben und aus der Erfahrung der letzten Jahre des Podcastings kann ich sagen, dass ich selbst aus den Solo-Sendungen profitierend rausgehe, weil beim Sprechen entwickeln sich ja Gedanken weiter. So, ne? Deswegen steht er auch auf der Suche und nicht, dass ich die Antwort habe. So, ne? Und diesen Weg gemeinsam mit denen, die Bock haben zu gehen, da habe ich richtig Lust drauf. Und ich wollte nicht ranten gerade, ne? Dass die Menschen es wieder nicht auf die Reihe kriegen und so, das könnte man so verstehen. Ne? So ist das nicht gemeint, weil es ist ja nur menschlich, Bedrohung zu sehen und Stress zu sehen und gut genug sein zu wollen. Und wenn du einmal irgendeine Form von Druck hast, dann ist ganz oft ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit da, das zu reflektieren. Und da möchte ich ein bisschen reingreifen.
Gute Idee.
Das ist das, was hier passieren soll. Und ich bin gespannt, ob wir Themen finden, wo ich dich mal wieder hier reinkriege in die Bude. Weil auch wenn wir, ich kann so viel verraten, wir haben uns in der halben Stunde, bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, gerade schon auch über die alte Zeit unterhalten, so ein bisschen. Auch wenn wir, wie hast du es formuliert? Dinge heute anders sagen würden oder so. Also es ist definitiv so, dass dieser Satz, den man immer wieder hört, nach 5 Jahren hat sich die Welt verändert, der stimmt schon. Ne? Also ich bin in totalem Stress, total unaufgeräumt in die Sendung gestürmt. Du warst auf 180 für irgendwas, hast dich immer was aufgeregt und so. Wir haben schon mitunter ein ganz schönes Spektakel abgeliefert hier. Aber ich mag es auch nicht löschen, weil es irgendwie, weiß ich nicht, wir hören immer wieder Kommentare dazu, es melden sich immer wieder Leute dazu. Aber ich denke, es wird was anderes, als wir es gemacht haben, auch wenn ich das in wirklich schöne Erinnerung habe. Und bin ganz gespannt, was du dann mitbringst.
Ja, ich auch. Ja, mal gucken. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich zum Beispiel für mich nochmal mit dem 50 nochmal ein Hobby entwickelt. Ich habe immer gedacht, Hobby ist was für Leute, die irgendwie nicht wissen, was sie tun sollen.
Danke, und genau das meine ich. Und das ist eine gute Idee. Lass uns mal über dein neues Hobby reden, weil das sind so Dinge, die ich haben will. Das ist keine Spielerei. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Hilf, mach mal weiter.
Also, gut. Ja, ich will vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, ne, weil das vielleicht auch ein bisschen komisch klingt, wenn ich das so sage. Ich bin seit 2001 selbstständig. Also jetzt mal schön 25 Jahre. Mhm. Und hatte immer das Gefühl, dass in dem, was ich tue, meine Erfüllung zu haben. Also ich wüsste nicht, warum da noch ein Hobby ist, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Das ist beschissen, wie das klingt. Also ich habe im Grunde das getan, was ich liebe, und habe dafür Geld gekriegt, so 25 Jahre. Ich meine, das mache ich immer noch, 100 Pro. Mhm. Ne? Aber es war jetzt nichts, wo ich jetzt gedacht habe, ja, jetzt fehlt mir da noch was oder so. Bis ich, angefangen habe zu segeln. Wir haben eine Folge mal bei mir auf dem Boot gemacht, also kein Motorboot hatte ich ja schon so. Mhm. Aber segeln ist sowas Sinnliches, das ist nochmal eine ganz andere Güte, und auch sehr philosophisch. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie philosophisch segeln ist.
Das möchte ich gleich wissen, aber ich möchte es kurz einordnen. Du hast ja, also es wird inzwischen, das tut uns jetzt beiden weh, aber es wird inzwischen Menschen geben, die nicht so richtig wissen, was gelaufen ist. Du hast ja über die Fotografie, über die du dich aber auch, wie soll man das jetzt sagen, philosophisch ausgedrückt hast, autobiografisch ausgedrückt hast, irgendwie so, ne, kann man schon sagen, in vielen Punkten, ne? Hast du ja einen Job gemacht, was hast du gerade gesagt, 2007? Ich habe gedacht 2009, irgendwie so. Bevor es zweistellig war, hast du einen Blog gestartet, den Seapirat-Blog, der meistgesehene oder einer der meistgesehenen überhaupt war. Und hast es ja geschafft, mit deiner Fotografie und deiner Art zu sein, viel davon ist deine Art zu sein, wirklich viel Sichtbarkeit bekommen zu haben. Und du hattest das große, große Glück, diese Leidenschaft der Fotografie, die dir ja aus so einer beruflichen, was soll ich jetzt machen, Situation plötzlich was geschenkt hat, nämlich einen guten Lebensunterhalt und Menschen, die einem dann gefolgt sind und so. Du hast ja wirklich viel erlebt damit, und das war ja tatsächlich das Hobby zum Beruf, und klar macht das auch Druck, aber trotzdem ist es ja so, dass diese Leidenschaft allgegenwärtig war. Und indem du dich aus Gründen zurückgezogen, ist jetzt das falsche Wort, das klingt so negativ, aber anderen Dingen zugewendet hast oder andere den Fokus ein bisschen intensiviert. Du
kannst auch sagen, zurückgezogen. Was ist falsch an dem Wort?
Ja, weiß ich nicht. Du hast ja, dann sag mal. Also du hast dich zurückgezogen aus diesem. Ich bin der Seapirat und bin der Entertainer für euch, der irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Du bist mehr in die professionelle Fotografie gegangen, ohne den Follower der Social Media Unterhaltungsbranche mehr zu bedienen.
Man kann auch einfach sagen, ich habe mich weiterentwickelt. So.
Und das ist schön, ja, das ist schön.
Ja, es gab eine Zeit, da hatte ich total Bock, alles zu erzählen, was mich umtreibt und was ich fühle und so. Habe dann aber auch gemerkt, dass das viele Leute erreicht, aber viele Leute auch triggert, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und das war so ein bisschen die Kehrseite, auf die ich dann keinen Bock hatte. Und man entwickelt sich und ich habe mich jetzt von diesem Steve-Piraten-Ding natürlich irgendwie in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen. Habe den Blog jetzt auch nicht gelöscht, der liegt da auch noch rum, aber ich weiß nicht, also der liegt da so.
Und ich denke, das war der Punkt, an dem du ja so dieses persönliche Ausleben an einen kleinen Teil halt, was heißt verloren hast. Du hast dich entschieden, das anders zu tun. So, und dann hast du Platz gemacht. Also natürlich denke ich manchmal, wenn ich so zurück, als du so in Mecklenburg angekommen bist, kurz nachdem du das Studio aufgegeben hattest, da waren so ein paar Postings dabei, wo ich bis heute, ich tue das nicht, bin jetzt nicht so im Gestern veranlagt, aber wenn ich dran denke, würde ich nochmal vorbeischauen. Weil ich denke, ey, das war echt gut, das war echt tief irgendwie, ich weiß noch, die Müritz im Nebel oder so ähnlich, irgendwie so Dinger waren dabei, ne? Wo ich wirklich da gesessen habe und das auch gefühlt habe für mich. So, ich dachte, ey, krass, so. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass dieser Steffen nicht weg ist, den kann doch nicht mehr jeder sehen. Dennoch ist ja für dich dieser hochpersönliche Teil aus der Fotografie ein bisschen rausgegangen. Du bleibst hochpersönlich, wenn du fotografieren gehst, du bist jeden Tag mit der Kamera in der Hand unterwegs, aber es ist ja kein Hobby mehr. Das ist kein Hobby, das ist ja deine Arbeit, die dir vielleicht noch sehr viel Spaß macht. Aber ich würde fast behaupten, widersprich mir, vor allen Dingen oder noch mehr mit Blick auf die Menschen und das, was das Menschliche und Unmenschliche und was du alles so siehst und gar nicht unbedingt nur, weil du eine Kamera festhalten darfst, irgendwie, würde ich vermuten zumindest. Und dann hast du natürlich Raum für ein Hobby. Und das jetzt zu füllen oder diesen frei gewordenen Space irgendwie zu füllen, neben dem ganzen Trubel, weil du hast ja fast nie Fotografie in Ruhe. Also dass du mit irgendwem wie damals im Studio sitzt und ganz in Ruhe bei leiser Musik schöne Fotos machst, das ist ja selten. Oh Gott,
nein.
So, ne? Genau, das ist vorbei. So. Und jetzt so ein Ding zu finden wie die Segelei, erzähl mal ein bisschen was vom Segeln. Also mach mir mal Werbung. Ich habe da keine Berührungspunkte, ich kenne dein Motorboot, ja, ich habe das genossen. Mit dem Motor im Nacken. Was ist der Unterschied zum Segeln?
Also A, die Lautstärke. Du sitzt auf dem Segelboot und es ist still. Also du hörst den Wind, du hörst das Segel. So, das ist eine andere Ruhe. Ne? Ich fange mal damit an, dass du beim Segeln, es ist was Sinnliches, weil du mit dem Wind arbeitest. Und da fangen wir schon mal an. Es gibt, der Wind kann ja beim Segeln aus allen Richtungen kommen. Ne? Also du hast jetzt Punkt A, da fährst du los und du willst Punkt B erreichen. Auf der anderen, nimm es mal eine Uferseite im Osten, da willst du jetzt nach Westen segeln. Jetzt kommt aber der Wind direkt aus Westen. Da wirst du da nicht hinkommen, weil gegen den Wind segeln wird nichts. Es geht einfach nicht. Sprich, wenn du das mal überträgst ins echte Leben, also wenn dir wirklich mal extrem alles ins Gesicht schlägt, versuch nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern versuch es mal ein bisschen geschmeidiger. Du fängst beim Segeln an zu kreuzen. Das heißt also, du arbeitest dich von der einen Uferseite zur anderen hin, indem du das Boot kreuzt. Das heißt, du fährst erst ein Stückchen nach, wenn wir jetzt mal dieses Ost-West-Ding bleiben, du fährst im Westen los, willst du auf die Ostseite, dann segelst du mal kurz Richtung Süden und dann wieder Richtung Norden, wieder Richtung Süden, wieder Richtung Norden, weil da nämlich der Wind, der jetzt da direkt aus dem Osten kommt, der Wind dein Antrieb ist. So. Das heißt aber, du hast dein Ziel im Blick. Dir ist es aber erlaubt, die Richtung,
den Weg selber, also den Weg, den du läufst oder fährst, beim Schiff heißt es sogar Laufen, ne? Ja.
Genau, ja, den kannst du verlassen. Also du kannst deinen Kurs verlassen, aber du darfst das Ziel nicht aus dem Auge verlieren.
Genau. Ja.
So. Auch das, wenn du den Wind, wenn du dein Segel, dein Großsegel, das hast du beim Segeln immer in der Hand und in der rechten Hand hast du das Großsegel, also das hast du an so einer Leine, ne? Das nennt man die Großschot, die hältst du. Und wenn da der Wind ordentlich reinbläst, dann merkst du, wenn du das nicht loslässt, also wenn du da nicht nachgibst, dann dreht sich das Boot auf die Seite. Das nennt man Krängen. Das hast du mal gesehen beim Segeln, ne? Wenn sich die Boote so extrem auf die Seite drehen.
Ja, klar.
Und um das zu verhindern, verhindern zu kentern, nimmst du Wind aus dem Segeln, indem du einfach Leine nachgibst und das Segel weiter öffnest, sozusagen das, daher kommt der Begriff Wind aus, nimm dann den Wind aus den Segeln. Du nimmst den Wind aus den Segeln und das Boot richtet sich wieder auf und du kannst wieder entspannt segeln. Auch das wieder, ne, wenn du unbedingt mit der Brechstange irgendwas willst, wird es nicht funktionieren. Also schau lieber, beobachte, woher kommt der Wind, beobachte, wie du mit ihm umgehst, wie viel Druck nimmst du aus dem Segel raus, dass du noch gut vorwärts kommst. Das ist so ein Abwägen, ne? Du möchtest gut vorwärts kommen, möchtest aber auch nicht, dass das Boot sich so auf die Seite legt, dass es irgendwann kentert. Auch das ist ein gutes Gefühl. So, und das Verrückte ist eigentlich im Segeln das Rückenwind. Ne? Also das nennt man dann Vorwind. Wenn der Wind aus dem Rücken kommt, dann bist du eigentlich am langsamsten.
Ach, spannend.
Ja. Es sei denn, du kannst noch ein drittes Segel, Spinnaker und so weiter, alles aufsehen. Aber wenn du jetzt normal, du hast ein Segel, hast du zwei Segel, Vorsegel, Hauptsegel, Großsegel, dann ist es so, dass du von hinten eigentlich die wenigste Fahrt machst. Die meiste Fahrt machst du eigentlich, wenn der, ich sag mal, hart am Wind, das ist so leicht schräg von vorn bis Halbwind von der Seite, so, da ist eigentlich die besten, da macht es am meisten Spaß sozusagen, da kannst du am meisten arbeiten. Aber es ist wirklich, du musst halt wirklich, du kannst nicht mit der Brechstange von A nach B, du musst aber das Ziel im Auge behalten, den Wind aus den Segeln nehmen, gucken, wo der Wind herkommt, Wind analysieren, all sowas. Ne? Und das ist ein aktives Bootfahren. Aber nicht so aktiv, dass du fix und alle bist, sondern das ist so, also du arbeitest quasi mit dem, was dir zur Verfügung steht da auf der Welt. So. Und das ist wahnsinnig geil, wenn du dir überlegst, dass du, ich folge jetzt mittlerweile auch auf YouTube, gibt es so Sailing Alone, so YouTube-Channel von so Typen, die einfach ihr Alter rund um die Welt segeln und so ihrem Leben und der Welt Adieu sagen, solange sie noch physisch das hinkriegen, um einmal um die Welt zu segeln, solange es irgendwie noch geht. So. Und ich finde diese Idee eigentlich total geil, wenn so ein Typ sagt, ja, ich segle jetzt einfach so um die Welt, solange es für mich noch geht und ich sage meinem Körper und dem Leben und dieser Welt dadurch adieu, dass ich alles nochmal bereise. Und segeln kostet dich halt keinen Sprit. Also, weißt du, du musst nicht nachtanken. Du kannst segeln einfach so. Und wenn der Wind mal nicht kommt, dann hast du halt Pech gehabt. Was heißt Pech? Also dann ist es auch manchmal schön. Dann hängst du dann rum. Es kann auch mal 3-4 Tage dauern, vielleicht auch mal eine Woche. Hast du Flaute, kein Wind. Dann akzeptierst, dass es so ist und halt dich still. Denn du kommst also mit dem Segel, wenn du auf hoher See bist, hast keinen Wind, kommst auch nicht vorwärts. So, dann musst du halt Geduld haben. Und dann sitzt halt da und dann guckst du eben nach vorne.
Mega. So, ja.
Und das alles ist so unglaublich sinnlich und sinnstiftend. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen komisch klingt jetzt, aber du kannst dir, naja, weiß nicht, ob da jeder jetzt einen Sinnstift drin sieht, aber du hast unglaublich viel, du beschäftigst dich wahnsinnig viel mit dir selbst, mit dem, was da. Segeln ist wahrscheinlich so das älteste Fortbewegungsmittel, was Menschen je hatten, neben Laufen. Ne? Zuerst sind sie gelaufen, aber irgendwann, bevor es Räder gab, gab es Segeln, glaube ich.
Also erstmal glaube ich, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die das nicht verstehen werden. Es wird sie geben, aber sie hören hier nicht zu. So, gerade in der heutigen Zeit glaube ich, dass so ein Entkoppeln, ich meine, es ist ja sowieso so, das gilt für jedes Wasserfahrzeug, zumindest in meinem Geiste. Du bist drei Ruderschläge oder was auch immer wir jetzt an Maß nehmen wollen, eine Minute vom Ufer weg und der kleinste See macht so eine Entkopplung vom Alltag. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so das, was ich dafür verwende. Selbst das SUP, was bei uns unten im Keller liegt, also Stand-Up, Paddleboard, selbst wenn ich mich darauf stelle, irgendwo in Duisburg auf dem See, bin ich nach drei Paddelschlägen raus aus der Nummer.
Das schönste Zitat dazu immer noch für mich ist: Nichts lässt die irdische Existenz besser ertragen als ein Tag auf dem See.
Ja, so. Genau. Genau. Ne? Ich habe mir dieses Wort schon mal genommen, habe dann da was gelesen auf dem Rücken und so. Gut, nachher war das Buch im Eimer, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe es jedenfalls sehr immer genossen, rauszukommen oder wenn wir auf dem Boot waren oder so. Liebe ich. Und spannenderweise zum Segeln, Wir waren ja vor 3 Wochen oder so mit meiner alten Frau Mutter in Travemünde. So, und jetzt hatten wir da eine Ferienwohnung, die wir so ausgesucht haben, dass meine Mutter klarkommt. Wir brachten Aufzüge, der Hund ist uralt. Das hatte alles so ein paar Special Effects, das Ganze. Und somit haben wir uns auf dem Prival untergebracht, mitten zwischen 3500 anderen Touristen. Es war nicht voll, aber so. Und direkt vor unserem Fenster war diese Passat. Kennst du das?
Nee.
Die Passat ist ein Segel, ein Frachtsegler, ausgebaut 1911 bis 1931, 20 Jahre Bauzeit. Ein Stahlkoloss, ein Dreimaster, ein großer. Fand ich ganz interessant und ich habe das immer gehört, dass die Passat gehört zu Lübeck und zu Travemünde und man fährt da mal vorbei. Travemünde ist ja, nee, Travemünde ist die Kopie von Warnemünde oder Warnemünde ist die Kopie von Travemünde. Da haben sich die Ossis und die Wessis damals ein Spiel erlaubt und zwar ist es eine Blaupause. Mhm. Da stehen die gleichen großen Hotels am Strand mit, einmal ist es maritim und einmal ist es, wie heißt das noch in Warnemünde?
Neptun.
Das Neptun. Genau, genau. Gibt's all das in fast den gleichen Abständen, siehst du in Travemünde auch. Also wenn du noch nicht da warst, fahr hin, lach dich tot, ist wirklich krass, eine Blaupause. Krass. Und da, wo in Warnemünde die hohe Düne ist mit dem tollen Hotel, ne, da ist in Travemünde der Prival.
Ja.
Und auf dem Prival haben wir gewohnt und direkt vor unserer Nase stand die Passat. Und die Passat ist ein Wahrzeichen, wie gesagt, bis 1931, 20 Jahre lang gebaut und die ist bis in die tiefen 50er Jahre Fracht gesegelt, die hat Salpeter transportiert und zwar zwischen Hamburg ums Kap Horn rum, was mit dem Segelschiff der totale Wahnsinn ist, wenn man sich mal beschäftigt damit, was da für Winde und Wellen unterwegs sind und hat dann in nicht Santiago de Chile, sondern in, wie heißt das, Valparaíso geladen und ist dann noch irgendwie raus auf die andere Seite, hat da irgendwelche kleinen Inseln bereist und ist dann zurück nach Hamburg und diese Strecke hat die über Jahre gemacht und einen Tag habe ich gedacht, komm, gehst du mal gucken. So, weil eigentlich, ist das was, so in so ein Museumsschiff reingehen? Unfassbar faszinierend, sich mal so in der Zeit zurück zu versetzen, dass du mit dem, was du gerade beschrieben hast, die Frachten transportiert wurden, dass da hunderte von Menschen, also nicht pro Reise, aber insgesamt auf diesem Schiff gearbeitet haben. Sie hatten Tiere an Bord, um genug zu essen zu haben, also lebende Tiere. Und das Ganze, dieser Mikrokosmos auf diesem riesigen Frachtsegler, der keinen Motor hatte, anfangs zumindest nicht. Wow, das war spannend. Und das hebt die ganze Geschichte natürlich nochmal in so eine ganz andere Sphäre. Hast du schon mal diese Dreimaster-Kreuzfahrtsegelschiffe gesehen? Da habe ich noch gedacht, wir haben in der Karibik eins gesehen. Da habe ich noch gedacht, guck mal, da wäre, vielleicht wäre das für Steffen und für all die Leute, die das Thema Kreuzfahrt an sich nicht verstehen, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass es super faszinierend ist, mit 40, 50 Leuten auf so einem Ding irgendwie die Welt zu bereisen.
So viel müsste es nicht sein, ne? Aber so 10, 20 reichen schon. Aber
ja, dann kann ich das nicht bezahlen, aber ja. Ja. Und würdest du reisen? Also würdest du wirklich weg von der von Plauer See und von Müritz und so, reizt dich das, das habe ich gerade rausgehört, mal wirklich auf die Meere zu gehen mit so einem Schiff?
Ja. Klar, logisch. Wie soll ich sagen? Also ich stelle mir das als schöne, wie soll ich das sagen, als Plan B, wenn alles schief läuft oder wenn ich irgendwann denke, ich habe jetzt genug fotografiert, mir so ein Segelboot zu kaufen, ein bisschen größeres, wo man drauf wohnen kann und dann loszuziehen. Du hast ja so ein Segelboot, ist ja dann auch Mikrokosmos. Du kannst ja drauf wohnen. Das ist ja wie so ein Wohnwagen in sehr, sehr groß. Ne? Mhm. Gibt ja dann irgendwie so, ich sag mal, wenn du jetzt dir so ein 15, 20 Meter, keine Ahnung, Boot holst, gibt auch schöne Videos, YouTube-Videos, Channel, wo die immer wieder vorgestellt werden. Da kaufst du so ein Ding und dann bist du halt unterwegs. Dann wohnst du da drauf und wo du gerade Bock hast, da lässt du dich sozusagen nieder. Ne? Und dann bleibst du halt mal in der Karibik oder dann bleibst mal da oder bleibst mal da und segelst mal dahin und bist halt relativ autark.
Ich habe in den 90ern, ob er erzählt vom Krieg, egal, in den 90ern meine Jugendgruppe begleitet, Ende der 90er, auf so einem Plattbodenschiff, gibt es einen schöneren Namen für, ne? Wie heißen die? So ein, weißt du, mit so zwei Schwertern rechts und links, auf dem Eisermeer in den Niederlanden. Und da war es so, dass wir Matrosen dabei hatten. Der hat irgendwie vorne in so einer kleinen Kajüte gewohnt. Wir hatten den Kapitän dabei. Betreuer und irgendwie so 15 Kids. Und diese totale Chaosbande habe ich im Bus dorthin total verteufelt und gesagt, ich halte keine 10 Minuten mit denen auf so einem engen Schiff aus. was diese Gruppe an wirklichen Lebenschaoten zusammengewachsen ist in dieser Zeit, weil wir mussten mitarbeiten. Mhm. Also diese Dinger, ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen, aber diese Dinger waren quasi unfahrbar, wenn da nicht 5, 6, 8, 12 Leute mit anfassen, um die Schwerter rein und raus zu holen, die Segel zu hissen und so. Mhm. Wir hatten zwar alle keinen Plan, wir kriegten nur irgendwie so eine Anweisung und dann musstest du hier fast das an und dreh. Also am Anfang war das so, wir haben es dann gelernt mit der Zeit, aber diese eine Woche auf engem Raum, aber im ja, ausgesetzt der Natur, dem Wind, wie du es gerade schon gesagt hast, das war wirklich besonders. Wir hatten auch so einen Flautetag auf der Nordsee. Also wir sind aus dem Eismeer raus und wollten nach Terschelling. Und auf dem Weg nach Terschelling war plötzlich Feierabend. Und da war die Nordsee eine Badewanne. Relativ seltene Situation. Und wir haben fast den kompletten Tag mit so einem hängenden, schlaffen Segel da rumgestanden und haben uns irgendwelche Musik angemacht und haben mitten auf dem Meer einfach mal wahrgenommen, was passiert, wenn nichts mehr passiert. Also das war durchweg beeindruckend. Also ich verstehe das schon. Ich weiß nicht, ob ich so viel geben könnte, wie du es beschreibst. Kann aber auch einfach daran liegen, dass hier bei uns nichts in der Nähe ist. Also unsere Seen, hier gibt es viele Segler auf den Ruhrgebietsseen, so Baldeneysee und so. Aber ich würde unter der Müritz-Plauer See und so, würde ich glaube ich, würde es mich so nicht reizen, es selber zu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Voll.
Mhm. Ja.
Bist du allein auf dem Boot oder wie, also nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also mittlerweile, ich habe jetzt auch erst angefangen seit einem Jahr und gerade am Anfang, wenn man nicht so erfahren ist, sollte man immer einen zweiten Mann mit dabei haben und eine zweite Frau. Also man sollte als unerfahrener Segler jetzt nicht zwingend allein, es geht absolut, so gerade auf dem Plauer See, aber auch der kann mal ordentlich Wind haben und Welle. Dann sollte man das auch nicht machen. Und das ist halt auch diese, das Segeln lehrt dich auch Demut, ne? Also nach Mittag zu gucken und genau zu wissen, wo liegen deine Grenzen, wie weit traust du dich und wohin gehst du, also wie weit gehst du und so. Ja, mittlerweile traue ich mich alleine zu segeln. Ich habe es ganz gut drauf mittlerweile, also kann es ganz gut einschätzen. Bis zu einer bestimmten Windstärke auch nur, ne? Ich sag mal, ab einer 7 oder so gehe ich auch nicht mehr alleine, auf keinen Fall. Da hast du dann zu viel zu tun irgendwie. Aber so eine entspannte 4, 5 Windstärken, das macht Spaß alleine auch. Wobei, ja, eins zum Quatschen ist auch immer nett.
Für die, ich weiß nicht, wie ich zu dieser Frage jetzt komme, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sie sich viele stellen. Für die alten Leute unter uns, damit meine ich gar nicht alt im Sinne von körperlich alt, sondern im Sinne von, die schon lange dabei sind, bei dir oder bei mir, nimmst du da eine Kamera mit? Nee, oder?
Nee.
Gar nicht, ne?
Also das ist wirklich so eine Sache. Naja, ich habe ich habe eine Brille. Also ich habe ja so eine Meta-AI-Brille, womit ich meinen Alltag filme und fotografiere. Ja. Weil ich, das Foto an sich, das ist mein Beruf geworden. Und ich habe privat wirklich, halte ich fest, bilde ich ab, aber da fotografiere ich nicht mehr. So. Spannend, ja. Da halte ich fest, was ich fotografiere, vielleicht, wenn ich gerade fotografiere, aber auf dem Boot, da jetzt auch noch anfangen mit einer Kamera oder so. Nö, da habe ich meine Sun, also Meta AI, das ist ja eine Sonnenbrille sozusagen. Und wenn ich da irgendwas Schönes sehe, dann drücke ich da schnell auf Rekord.
Okay, aber so die klassische Fotografie passiert so nicht mehr. In so Momenten, wo du runterkommst, wo du.
Da bin ich.
Weil das Segeln ja die Fotografie scheinbar abgelöst hat.
Ja, da magst du recht haben, ja. Ja, also vielleicht ist sogar beides hat korreliert, wenn wir so drüber sprechen. Ne? Also der Moment, wo ich aufhöre, für mich privat zu fotografieren, fange ich an, mich mit so Themen wie Segeln zu beschäftigen. Also dass ich irgendwas anderes Sinnliches für mich brauche oder habe oder finde. Ne? Das kann gut sein, ja. Ja, aber ja, Fotografie ist nach wie vor irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, jemals was anderes machen zu wollen und was anderes zu machen. Das ist nach wie vor für mich jeden Tag. Und wie du vorhin schon sagtest, es geht bei mir mittlerweile eher mehr um das Tun, ums Lifestyle. Ich gucke mir die Bilder eigentlich, die ich dann gemacht habe, kaum noch wieder an. Also ich bearbeite die, gebe die ab und dann interessieren sie mich eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Das ist aber jetzt in der Art der Fotografie, also politische Reportage, ist ein Bild von gestern uralt. Das will auch keine Sau mehr sehen. Ne? Du hast natürlich hin und wieder mal so ein historical Shot vielleicht dabei, wo du sagst, okay, das Bild, das könnte vielleicht nochmal in weiß nicht, 20, 30, 40, 100 Jahren interessant sein oder so. Aber an sich mag ich mehr dieses spontane unterwegs sein, gerade in der Politik, wenn es da heißt, ja, wir müssen morgen dahin oder dahin und Jetzt brauchen wir noch das und jenes. Also das ist unglaublich volatil auch. Sehr viel in dem Gebiet, in dem ich unterwegs bin. Teilweise sehr wenig planbar. Und das finde ich total schön.
Du hast ja immer mal ein Foto dabei, was so ein bisschen wirkt wie so ein Behind-the-Scenes oder wie ein etwas intimerer Einblick oder so. Das passiert immer mal wieder. Ich kann mich erinnern, in der Corona-Zeit hattest du, glaube ich, Jens Spahn in so einer, war das denn Spahn? In so einer ganz düsteren Situation am Fenster, sehr bedächtig irgendwie. Das war Spahn, ne? Glaube ich. Und solche Bilder sind ja immer mal dazwischen, wo du einfach jemanden irgendwo siehst, der schaut ins Handy, ist irgendwie im Gespräch, keine Ahnung. Die nimmst du schon aber auch wahr, oder?
Ja, das sind auch eher die Bilder, die ich suche. Das andere ist halt abarbeiten, so, und das mache ich auch gut, muss ich echt sagen, weil ich merke einfach, ich kann abliefern, selbst in den beschissenen Situationen, aber suchen tue ich natürlich diese Momente, wenn bei dem Politiker sozusagen alles weg ist. Die ganze Agenda, alles, wenn nur noch der Mensch da steht.
Genau.
Und das, wenn so ein Politiker einen Fotografen irgendwie in der Nähe hat, schaffen die es selten, sich dann alles abzuschalten, ne? Weil sie wissen, es kann immer ein Foto geben und so. Mhm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die Angst herkommt, sich plötzlich als Mensch darzustellen. Es macht einen ja angreifbar, das gebe ich zu, ne? Also es ist natürlich, wenn so ein Politiker hat natürlich auch irgendwie so eine Rüstung immer auf ne? Und so ein Schild vor sich her und so, und in dem Moment, wenn du den Menschen zeigst, dann ist er sehr verletzlich, und ich glaube, dass das gerade in der heißen Zeit, in der wir uns gerade bewegen, glaube ich, ziemlich, machen sie nicht so gern, aus Gründen.
Aus Gründen, ich glaube trotzdem, dass in einer Zeit, in der viel über das Vertrauen diskutiert wird, es ganz gut ist, das mal durchblitzen zu lassen. Also ich habe gerade diese Bilder, also wenn du denn dann mal so einen Moment hattest und den auch gezeigt hast, zeigen durftest, einfach so gezeigt hast, keine Ahnung, wie es dann war, lässt du sie alle abnehmen? Nee, ne? Zwischenfrage.
Du wirst es abnehmen. Also ich...
Du fotografierst und kannst es zeigen.
Ja, ich liefere ja die Bilder aus, sowieso. Dann guckt der Kunde, was er davon braucht. So. Und ich weiß für mich, dass ich jetzt bestimmte Aufnahmen, wenn sie denn jetzt zum Beispiel despektierlich wirken
oder im
falschen, falschen Kontext oder was anderes zeigen, als eigentlich da war, da habe ich jetzt selbst genug Verantwortung, die nicht zu zeigen. So. Aber ich,
was ich sagen wollte, war wie so ein Spahnbild. Also das ist jetzt für mich, ich weiß gar nicht, ob ihr das so da draußen vor Augen habt. Nehmt irgendeinen Politiker, völlig egal, sonst wird das jetzt wieder irgendwie emotional beladen. Nehmt irgendeinen, wen auch immer, der aber diese Rüstung halt häufig anhat und immer sehr präsent, ich wollte potent gerade sagen, Gottes Willen, präsent wirken möchte und so. Und der dann aber, zweifelnd ist wieder interpretiert von mir, aber halt sehr menschlich am Ende eines Raumes steht, in einem dunklen Raum mit einem Blick, der so ein bisschen auch fragend ist oder so. Diese Momente sind ja die ja sicherlich auch Vertrauen aufbauen, finde ich. Also ich glaube, dass das ein großer Dienst ist, A, von dem Politiker, wenn er das zulässt oder wenn er es aus Versehen zulässt, von dir, das mal nach außen zu tragen, weil mir persönlich hat auch unser Kontakt hier, unser Mindclass-Podcast, ich habe gar nicht geguckt, wie viele Folgen das sind. Hast du es mal gesehen? Es sind viele, aber 100 oder so, über 100 wahrscheinlich, ne? Und die Telefonate drumherum und was auch immer so war. Das hat mir sehr geholfen, durchblitzen zu sehen in unseren Gesprächen, wie viel Menschlichkeit da in der Politik vorhanden war, weil du ja dabei warst. Du konntest davon berichten. Mir hat das sehr geholfen. Und ich glaube, dass das der Welt gut tun würde, da auch noch eine ganze gute Portion mehr zu zeigen. Ja, hilft nichts, wir können sich entscheiden, aber ich glaube, dass das schon Dienst ist. Und solange du das noch spürst und diese Bilder noch wahrnimmst, ist ja nicht nur kühler Job, weißt du, ich meine?
Nee, für mich sowieso nicht. Nein, das ist, ich bin auch abends mitunter, gestern war so ein Tag, dann komme ich abends nach Hause, nach einem Tag, der so nicht geplant war, wo du noch nicht mal weißt, wo du landest, auf einmal bist du in Berlin, dann sollst du auf einmal auf die ILA, Internationale Luftausstellung, und dann bist du auf einmal in irgendwelche Raketen und irgendwelchen Flugzeugen, und dann heißt das wusstest du alles vorher nicht, weißt du, und dann eigentlich sollte ich die Ost-MPK fotografieren und plötzlich, also ja, Und dann auf einmal fuhr dann der Zug nicht und dann sitzt du dann mit irgendwelchen anderen Leuten im Auto, die du vorher noch nie gesehen hast, die auf dem Weg nach Magdeburg dich dann mitnehmen und dann kommst du da wieder ins Gespräch und also das ist so wild, immer so, ne? Du kriegst dann einen Anruf, oh, wir müssen morgen nach Brüssel oder schaffst du es, morgen Abend in Oslo zu sein? Irgend so ein Quatsch, weißt du? Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich dann so wirklich an dem Job kickt. Also dieser Lifestyle, dass du nicht weißt, ja, was soll ich denn in Oslo? Ja, das sage ich dir dann. Kriegst du ein Briefchen, kommt dann so. Und dann landest du, hast halt irgendwas in der Tasche und dann heißt es, ja, wir brauchen dies und jenes und dann brauchen wir das und das. Und du, ah, okay, ja gut, kriegen wir schon hin irgendwie. Und dann besorgst du Leute dort vor Ort. Aus irgendwoher, weil du brauchst Leute im Bild. Du sollst dann da irgendwie, ich sollte da irgendwie so Technik fotografieren und die Technik war so relativ, das war halt eben nicht politisch dann in dem Fall. Und dann braucht die Leute, dann besorgst du Leute, die dann durchs Bild laufen und so und dann kannst du kein Norwegisch und naja. Also so, das ist, sowas mag ich dann. Und dann, ja, versuchst du schnell wieder zurückzukommen von Oslo, weil du musst dann nach Berlin und anschließend nach Brüssel und dann musst du plötzlich aber dann irgendwas wieder in München ist und
das ist ein total historischer Moment gerade, weil wir haben 2019, ne, den Mantas-Podcast angefangen. Über all die Jahre habe ich mich gefragt und dir auch ständig, ich bin dir ja richtig auf den Sack gegangen, ne, so, ey Junge, dein Stress und so, hör mal auf und mach mal langsam und so. Und habe auch, abgesehen davon, dass natürlich der Einblick in eine Welt, das ist ja immer so, ein Einblick in eine Welt, in die man nicht mal eben einen Einfluss hat oder normalerweise nicht so reinschauen kann, ist ja immer spannend. Das war sogar als Zivi am Flughafen schon spannend, in meinem Sicherheitsbereich so. Aber ich habe nie so richtig verstanden, woher du die Energie nimmst. Haben wir im Sommer auch noch drüber gesprochen, letztes Jahr. Was ist mit der Energie für all das? Jetzt gerade habe ich es kurz gefühlt, weil ich diesen Punkt im Rettungsdienst so gemocht habe. Ist ja viel kleiner, weil es immer nur auf 24 Stunden begrenzt war, aber ich wusste ja in der einen Stunde nicht, was in der nächsten Stunde sein wird und du bist auch so durch die Gegend gefloatet und bist von einem zum nächsten und wusstest nie, wie wird der Tag enden und wann wird er enden, war auch nicht mal klar und so. Und jetzt, wo du es sagst, mit der Gewissheit im Hinterkopf, du wirst ja unterkommen. Also es ist ja nicht so, dass du mit deinem Portemonnaie reist und nicht, also schon, aber du weißt, dass du am Abend immer ein Hotelzimmer finden wirst.
Genau.
Das Geld geht nicht zu Ende, du bist keine 16 mehr. Es gibt Auftraggeber, die natürlich dann auch für sowas sorgen müssen und so weiter und so fort oder zumindest aufkommen müssen. Und mit dem Punkt im Nacken, also so einer Versorgungssicherheit, habe ich gerade zum ersten Mal seit vielen Jahren das so einen Hauch verstanden, warum du so einen Stress, also ist es Stress, also so eine hohe Schlagzahl an du hast da schon früher ein schönes Wort für gehabt, was hast du denn immer gesagt? Schlagzahl? Nee. Ereignisdichte kam von dir immer.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, was eine Ereignisdichte? Ereignisdichte klingt, das hat mich total gestresst, das Wort schon. Aber jetzt habe ich gerade, habe ich es kurz gefühlt. Okay, cool.
Ja, genau.
In der letzten Sendung.
ja, aber du hast recht. Also das ist, teilweise denke ich auch, okay, du fliegst morgen früh um 7 nach Helsinki, dann musst du da am Mittag irgendwas fotografieren und dann musst du aber gucken, dass du abends wieder da bist, weil 22 Uhr ist dann in Berlin wieder so eine Veranstaltung, die du nochmal fotografieren sollst. Ja, kriegen wir irgendwie hin, so. Und dann kannst du dich drauf verlassen, wenn die Anfrage kommt oder kannst du das schnell machen, dann musst du kein Angebot mehr schreiben und so. Du besorgst dir schnell einen Flug und schreibst hinterher den Sätze mit auf die Rechnung. So. Und
ja.
Wichtig ist, dass du ablieferst. Und dann guckst du halt, dass du dich organisierst, dass die Bilder direkt aus Helsinki dann auf dem Server vom Kunden landen und du du dann abends um 10 wieder in Berlin bei dieser Veranstaltung irgend so ein Handshake-Foto machst oder sowas. Und dann musst du wieder zurück nach Magdeburg, weil nächsten Tag um 6 ist wieder irgendwas. Und
aber Hand aufs Herz, wie viele Ausfälle hast du?
Wie, was meinst du?
Die Bahn, naja, die Bahn haben wir. Wann war das? Ich habe es bei Facebook, bei Instagram gesehen.
Gestern, mache ich nicht mehr. Das war einmal, das erste Mal seit 5 Jahren Bahn gefahren und es war ein Desaster. Es war ein absurdes Desaster. Es fährt ein Zug von Magdeburg nach Berlin direkt und ich musste direkt zum BER. Dort war gestern die Ost-MPK. Und eigentlich denkst du nur, gut, der Zug wird in Magdeburg eingesetzt, der fährt 1:10. Was soll schief gehen? Es waren 2 Stunden, wie man auf so einer kleinen Strecke eine Dreiviertelstunde Verspätung haben kann. Und ich hatte schon 1 Stunde eingebaut, Puffer. Und du denkst, das ist nicht euer Ernst. Und dann kommt die S-Bahn fällt aus zum BER. Also das musst du dir erstmal vorstellen, weißt du? Nee, es war keine S-Bahn, es war so auch wieder so ein, irgendwas, so ein Inter irgendwas, so. Und du denkst, es ist nicht euer Ernst. Ich will zu diesem scheiß fucking BER. Ey, Leute, das ist ja jetzt.
Du kannst
nicht
das nur ohne Termine machen im Moment. Ich glaube, ja. Also ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann die Kurve kriegen, mit der Hilfe von, weiß ich auch nicht, Japan oder so, keine Ahnung, dass wir da, weiß ich nicht, aber da bin ich ein alter Mann, glaube ich, und ich finde Zugfahrt eigentlich ganz geil, und dann darfst du keine Termine haben. Also nach Hamburg fahren wir gerne mit dem Zug, aber das ist nur, wenn wir hochpersönlich und privat und ohne irgendein Versprechen hin müssen, und wir nehmen nur den Zug, der quasi von Düsseldorf nach Hamburg durchfährt. Der hält an 2 oder 3 Kannen und mehr nicht, und ich muss auch nicht umsteigen und so, weil umsteigen ist tödlich. Und
wenn dir egal ist, wann du ankommst, ist Zugfahren super. Aber weißt du, wie oft ich in der Nacht 2 Uhr auf irgendwelchen Umsteigebahnhöfen stehe, genau, weil der letzte Zug weg ist, und dann musst du bis 6 Uhr, und ich sage, ist nicht alles nicht euer Ernst jetzt. Ja, das mache ich nicht mehr. Da bin ich aus dem Alter, bin ich raus. Also.
Ja, das ist auch, ich finde, es ist wirklich ein Abenteuer. Ich meine, das ist wirklich First World Problems, ne? Aber wir sind kürzlich nur von Ratingen nach Essen gefahren. Das ist eine S-Bahn, die fährt 25 Minuten. Und wir hatten auch ein persönliches Treffen, ein privates, königsdienstliches, aber eins, was uns sehr am Herzen lag. Und na, wir werden einen Cocktail trinken oder 2. Komm, wir fahren mit der Bahn. So voll das Abenteuer schon vorweg. Dann sind wir da eingestiegen. Wir fuhren 10 Minuten. Da gab es einen Riesenknall. Und alles ist im Eimer. Und 2,5 Stunden später sitzen wir in der Cocktailbar. Ne? Also, das sind so Dinge. Ich meine, heute lache ich drüber. Und wir haben 3 Leute um uns herum gehabt, die auf der Stelle angefangen haben, uns vollzutexten. Das war auch nicht langweilig. Aber wenn ich mir vorstelle, da wäre ein wichtiger Termin gelegen, wäre halt schlimm gewesen. Ne? So, du kommst ja auch nicht raus dann und so. Naja, aber jetzt fangen wir an zu ranten. Das will ich eigentlich nicht. Spannend. Wie geht's denn weiter bei dir? Jetzt hast du Ruhe. Ne? Wir haben 20.30 Uhr.
Ja, heute ist Ruhe. Morgen früh geht es ganz doll früh los. Harter Tag morgen, Parteitag. Und dann muss ich, wird der Wahnsinn weitergehen. Wobei ich habe mich so ein bisschen am Fuß verletzt letzte Woche in Brüssel. Da bin ich an der Bordsteinkante umgeknickt. Und ich glaube, dass ich, das schleppe ich jetzt seit 1,5 Wochen mit mir rum, und es wird irgendwie nicht besser. Das heißt, ich glaube, ich werde am Sonntag dann mal die Notbremse ziehen müssen. Also das ist jetzt wirklich so, weißt du, wenn du so einen dicken Fuß hast, der so nach 1,5 Wochen überhaupt nicht besser wird, dann, also ich glaube, so Sonntag werde ich jetzt mal die Notbremse ziehen.
Ich habe vorgestern gesagt, du musst in die Notaufnahme, und du hast dein Handy weggelegt. So ist der Typ, ne? So ist der Typ. Da schickt er mir ein Foto von seinem Fuß. Das war jetzt schon 2, 3 Tage Thema, ne? So. Da schickt er mir ein Foto von seinem Fuß, und ich fange an zu diskutieren. Ich meine, ist ja nicht so, als dass ich nicht 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet hätte und davor 10 Jahre auf dem Rettungswagen, ne? So. Um mal kurz meine Kompetenz abzusprechen. Und dann sage ich, Steffen, ja, wir haben, was war das, 8 Uhr, keine Ahnung, ist jetzt doof wegen morgen früh aufstehen, aber geh in die Notaufnahme, lass das Röntgen. Da legt er das Handy weg.
Ja,
also das ist halt ein typischer Steffen. Aber
hören, sowas.
Das will ich nicht hören, ja, weiß ich. Habe ich auch dann genauso verstanden. Ja, dann kümmere dich bitte.
Gottes Willen. Also ich habe jetzt eine seit einer Woche diese Manschette drum. Die,
du warst doch gerade noch im Fitnessstudio, oder nicht?
Ja, aber nur oben rum. Also da mache ich ein bisschen, Rücken, Bauch, Bizeps, Trizeps und so. Ja,
die brauchst du auch mehr im Rolli.
Ja, genau. So. Aber ja, das kann gut sein, dass ich so am Sonntag dann die weiße Fahne hisse und sage, so Leute, jetzt müsst ihr mal ein paar Tage ohne mich auskommen, weil das wirklich nervt. Und ja, ich hatte jetzt letzte Woche schon versucht, einen Gang runterzuschalten, das Ganze nicht ganz so, so eng getaktet alles und wenig auf dem Bein, und also zumindest nicht so in meiner Welt jetzt nicht so heftig gearbeitet. Es war aber noch heftig genug, dass das Ding irgendwie nicht heilen will. Und es sieht aus, als hätte eine Schlange reingebissen. Du hast es ja
Gottes
gesehen.
Gottes Willen, ja, ich habe es gesehen.
Diese Beule, ey.
Ich überlege gerade, wie wir da jetzt rauskommen aus der Nummer. Echt. Also, das ist ja sowieso so, dass Steffen, und das meine ich extrem liebevoll, dezent beratungsresistent ist zu manchen Themen, insbesondere in Richtung Gesundheit. Wenn er selber drauf kommt, ist super. Also es war jetzt so okay. Aber hätte ich das jetzt wieder angefangen, hättest du das Thema gewendet und hättest mir noch ein Segel gehisst oder so, keine Ahnung. Aber ich mag das, ja. Kümmere dich drum und kümmert euch drum. Ja, da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Lasst uns mal alle den Steffen beobachten. Vielleicht ist das ja ein lebendes Mahnmal jetzt oder so, was denn aus diesem Fuß wird, jetzt um Gottes Willen.
Gottes Willen,
ja, ich würde sagen, wir gehen langsam mal raus.
Ja, Falk, das war mir ein großes Pläsier, wieder mit dir gesprochen zu haben.
Ja,
nach so langer Zeit.
Zumindest mal mit dem Mikrofon, ne?
In 5 Jahren komme ich wieder.
Ja, in 5 Jahren? Nein, das machen wir vorher. Du hast ja jetzt ein Thema aufgemacht, ne? Wobei, bis September werde ich dich nicht zum Segeln kriegen, ne? Ich habe gerade so gedacht, das Segeln kannst du mir auch mal zeigen. Nehmen wir Mikrofone mit. Aber das dauert dann jetzt, das wird dann Herbst. Kann man im Herbst noch segeln?
Ja, ja, bis Oktober.
Ah ja, naja gut, dann halten wir es
mal. Ist schöner dann, weil du dann endlich mal Wind hast. Ne?
Das ist kalt.
Ja, dafür hast du ja Segelklamotten. Gibt ja Ölzeug.
Okay, das okay, dann, okay.
Das dann, das hilft echt, das ist geil.
Okay. Lieber Stefan, pass auf deine Gesundheit auf.
Ja, ja.
Bitte, Ausrufezeichen. Ja. So, danke für deinen Besuch. Nee, das hier ist noch unser Podcast.
Das
ist noch,
das nächste Mal besuche ich dich.
Genau, das nächste Mal besuchst du mich. Vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank für die zweieinhalb Jahre. Für die 7 Jahre. 7?
Ja, also wir haben ja in den Jahren, wo wir nicht gesendet haben, ja trotzdem Kontakt gehabt. Wir haben ja trotzdem telefoniert und haben uns besucht und so. Also so ist ja nicht.
Genau, deswegen vielen Dank für diese 7 Jahre Podcasting. Das ist keine Verabschiedung von deiner Person, aber vielleicht eine Verabschiedung von dir als Co-Host. Wir haben das ja nie so richtig beendet. Das machen wir jetzt quasi. Ja. Und ich freue mich, wenn ich dich irgendwann wieder ans Mikrofon zerren darf oder wir sehen uns und plötzlich blinkt an meinem Revers was und du merkst, ich bin in der Sendung. Irgendwie so machen wir das und da freue ich mich drauf.
Toll.
Du bestellst zu Hause schöne Grüße und hast eine gute Zeit. Wir hören uns.
Du auch, mein Lieber.
Bis dann. Ciao.
Mach's gut
und gute Besserung.
Dankeschön.
Schön. Tschüss.